Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agrarseins Wissen kompakt, dem Podcast der HPLV Raumpe Kumpenstein. Heute dreht sich alles um ein Thema, das für jeden Tierhalter und Tierhalterin von großer Bedeutung ist: die bedarfsgerechte Fütterung durch gezielte Futteranalysen. Ich bin Andreas Steinwieder und mein Gast ist heute Diplom-Ingenieur Gerald Stöckmüller, Leiter des Futtermittellabors Rosenau in Niederösterreich und Fütterungsreferent bei der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Gemeinsam sprechen wir über die Wichtigkeit von Futteranalysen, die richtige Probenziehung und welche Analysen wann und wo zu empfehlen sind. Bleiben Sie dran, kommen Sie mit ins Labor. Es wird sicherlich spannend und informativ mit Gerald Stöckmüller. Lieber Gerald, herzlich willkommen im Podcast.
Herzlich willkommen auch, danke für die Einladung.
Gerald, vielleicht zu Beginn erklärst du uns einmal, was ist das Futtermittellabor Rosenau überhaupt und warum gibt es das in Österreich und warum brauchen wir das so dringend?
Ja, das hat man sich in der Landwirtschaftskammer in Österreich 1978 oder ein paar Jahre vorher wahrscheinlich schon gedacht. Man wollte einfach einmal ein bisschen auch eine Rückmeldung geben den Landwirten, was produzieren sie eigentlich? Und daraus, also seit 78 gibt es das Labor und das ist ja gewachsen mit der Zeit. Und wir können inzwischen halt schon viele Analysen jetzt anbieten, aber trotzdem, wir sind im Prinzip eine Servicestelle für die Landwirte, die ihre eigenen Futtermittel prüfen lassen wollen, sei es zur Rationsgestaltung oder sei es auch, dass es Probleme gibt, dass man Ursachen sucht. Und aber auch, wenn man was zukauft und man ist ja nicht ganz sicher, ob die Qualität wirklich passt, dass man denen wirklich als Servicestelle bietet mit vorgelagerter und nachgelagerter Beratung. Also ich bin sozusagen mit dem Futtermittellabor jetzt eine Außenstelle der Landwirtschaftskammer in der Österreich.
Warum braucht die Tierhaltung überhaupt eine Futteranalyse?
Ja, wir werden immer spezialisierter. Wir können der Nutztierhaltung natürlich, man will Leistung von den Tieren. Die sollen natürlich auch gesund bleiben, die Tiere. Und so müssen wir schon schauen, dass man diese Leistungszucht auch bestmöglich versorgt.
Das also, kann man sich wie mit einem Spitzensportler im Prinzip auch vergleichen, oder der legt auch Wert auf gute Ernährung.
Ja, das wird wirklich gefährlich, wenn man da längerfristig da Fehlversorgungen hat, sei es Unterversorgung, das kennt man relativ schnell in der Leistung, dann geht es auf Richtung Fruchtbarkeit, aber wenn es auch in Überversorgung geht, es ist eine gewaltige Organbeanspruchung bis hin auch natürlich dann geht es auch in Richtung Umweltbelastung, wenn die ganzen Überschüsse durch das Tier erstens aufwendig entsorgt werden müssen, durch Leber zum Beispiel, und auf der anderen Seite natürlich dann unnötig ausgeschieden werden. Das ist ja sehr natürlich kostenintensiv dann auch noch anscheinend ineffizient.
Du hast jetzt ein Wort angesprochen, die Kosten. Jetzt könnte ich natürlich sagen, jedes kleinste Futtermittel immer zu analysieren, das wird sich nicht rechnen. Kann ich sozusagen schon optisch ein bisschen was bei Futterchargen am Geruch, an der Farbe erkennen, ob ein Futtermittel funktionieren könnte oder auch nicht?
Ja, genauso wie man mit offenen Augen sozusagen in den Stall gehen soll, wie sich die Tiere verhalten, so soll man auch zum Silohaufen jetzt mal zugehen, jetzt mal was, wenn man was entnimmt dem Haufen. Wie schaut's aus? Hat man eh keine Erwärmungen, das ist nicht viel Arbeit, dass man dort schon mal schaut, den oberen Bereich riechen. Also, wie man so schön sagt, wir bei der Sinnebewertung fangen auch an mit Geruch, Gefüge, Farbe. Das sind einmal die ersten Sachen. Entschuldigung. Das sind einmal die ersten Sachen, die man sich anschaut. Es geht aber dann weiter auch, wie fressen die Tiere das? Man die am Anfang mal frisch einfüttere und die Tiere das sehr gerne fressen und dann nach 5-6 Stunden auf einmal zu einem Ansuchen anfangen am Futterbahn. Dann ist auch der Verdacht da, dass da schon eine Hefeentwicklung ist, dass die schon zum Gären anfangen und dass die Tiere deswegen das meiden dann. Also auch von dieser Seite wirklich da das Tier gut beobachten. Und dann einmal Rückschlüsse, was kann sein. Gell? Und okay, da hat es irgendwas, dann gehen wir zum Silohaufen, dann nehme ich vielleicht habe ich Temperatur, das wäre natürlich günstig, dass ich mal im oberen Bereich oder mit der Hand hilft es oft schon, dass ich mal schaue, ist da irgendwas am Futterband, wir riechen das noch gar nicht. Also wir schmecken es noch nicht, wir riechen es noch gar nicht, die Temperatur, das fällt uns noch gar nicht auf, aber die Tiere reagieren bereits, dass sie es nicht mehr gern fressen.
Rinder riechen ja deutlich besser wie wir Menschen zum Beispiel. Und Schweine auch, also da kann man schon viel... Da muss man seine Sinne also gut einsetzen.
Genau, ja.
Jetzt gibt es ganz viele unterschiedlichste Futteranalysen, die ich machen kann. Was bietet denn ihr eigentlich grob einmal an, so von der Palette her?
Wir sind trotzdem, obwohl wir sozusagen für ganz Österreich im Prinzip diese Servicestelle sind, bieten wir grundsätzlich einmal die Basisanalysen an. Das sind die erwähnten Rohnährstoffe zum Beispiel, Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, Rohasche mit der Energiebewertung. Das ist einmal das Einfachste, dass man schon einmal sozusagen Daten hat für die Interpretation, wie war die Ernte, wie habe ich den Schnittzeitpunkt erwischt, bis hin auch Daten zur Rationsberechnung. Es geht dann natürlich noch vertiefender hinein, dass ich sage, okay, ich möchte schon ein bisschen mehr aus meinem Futter herausholen, aus meiner Ration in Richtung Hochleistungsbereich, dann mache ich Zucker, Gerüstsubstanzen, Stärke, Enzymlöslichkeitstest, dass ich das noch besser bewerten kann. Je nachdem, was man halt machen will, wenn ich sage, ich möchte eine Ration machen, dann ist es sinnvoll, dass ich auch die Mineralstoffe mitnehme. Mineralstoffe kann ich nachher auch gleich die erdige Verschmutzung über den Eisengehalt sehr sinnvoll interpretieren. Wird übrigens am Befund dann auch automatisch gleich gemacht. Und was, das sind einmal sozusagen die Nährstoffe, sagen wir so, Nährstoffe und Mineralstoffe. Und dann auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die Qualität, die Futterhygiene des Ganzen nur bewerten. Das heißt einerseits die Gärqualitätsanalyse und die Futterhygiene, gerade wie es beim Heu oder beim Getreide zum Beispiel ist, in Richtung Verpilzung. Oder aber mache ich Sachen auch Toxine. Es gibt viele Auswahlmöglichkeiten. Also da biete ich auch die Möglichkeit an und das nehmen auch dankenswerterweise sehr viele in Anspruch, dass man bereits im Vorhinein bei mir einmal anruft, dass man sich einmal erkundigt, was ist in meinem Fall jetzt zu untersuchen. Also nicht einfach blind irgendwas ankreuzen und dann kommt man im Nachhinein drauf, das war eigentlich nicht das Richtige, dann verliert man Zeit und Geld kostet sich
auch
nachher.
Ihr habt ja auf der Homepage sozusagen auch einen sozusagen ein Beilageblatt, das ich mitschicke, wenn ich eine Probe versende. Und du hast vorher das Ankreuzen eben angegeben. Und da gibt's teilweise schon Dinge, wo man das optimieren könnte. Einerseits verursacht es Kosten, wenn ich viel ankreuzel. Andererseits brauche ich nicht alles. Mhm. Also nur das Sinnvolle zu tun, aber manchmal ist halt viel auch sinnvoll. Oder ja, oder braucht es gerade die Futterhygiene besonders?
Ja, gerade in Richtung Futterhygiene, da kann man noch viel diskutieren in dem Bereich. Ich habe auf der Homepage vom Futtermittellabor habe ich auch eine ÖRG-Broschüre erstellt oder auch ein Informationsschreiben, bei welchen sozusagen Anforderungen man was untersuchen soll. Also da kann man sich das gerne durchlesen. Füttere oder möchte ich ein Heu für Pferde untersuchen, dann ist es was anderes, wie man ein Heu für Hochleistungstiere untersuchen möchte oder für Schweinefutter, das ist wieder anders. Also wirklich, wir haben eben versucht, diese Probenbegleitscheine möglichst an das Tier anzupassen, aber trotzdem natürlich, man muss gewisse Möglichkeit an Auswahlparametern geben. Und deswegen wieder, gerade jene, die sozusagen noch unerfahren sind oder das erste Mal was einschicken, bitte gerne zum Telefon und dann machen wir uns das aus. Sehr häufig auch, ja, oft Notmaßnahmen, gerade wenn es irgendwo reizt und nicht alles funktioniert oder die Tiere werden nach der krank, dann können wir auch gerne diskutieren, schon, okay, was mache ich auf die Schnelle, ein anderes Futter, was zukaufen, was kann man auf die Schnelle machen, dass man da...
Das heißt, du gibst auch dann Online-Beratung schon ein bisschen, wenn ich Probleme habe.
Ja, jetzt hast du das schon rausgefunden, ich bin ja auch Fütterungsberater und deswegen sozusagen im Vorhinein und im Nachhinein, das ist ja meine Aufgabe im Labor jetzt. Also ich mache keine Analysen nicht jetzt, wie ich in meiner Person, da haben wir zum Glück unsere Spezialisten im Labor selbst vor Ort. Ich mache sozusagen den vorgelagerten Part, wo ich sozusagen schon die Beratungsempfehlungen, die Analysenempfehlungen gebe und dann im Nachhinein natürlich auch interpretieren.
Fehler die Befundung, da bist du auch wieder mit dabei im Boot, schaust drüber, schaust, ob es plausibel sein kann. Und eins darf man auch nicht vergessen, du entwickelst auch das Labor ständig weiter im internationalen Konzert sozusagen, was es alles gibt und was auch Sinn macht, aber über das werden wir dann zum Schluss vielleicht ein bisschen reden. Okay. Ganz entscheidend ist ja, die richtige Probe zu nehmen einmal, oder? Die Probenziehung, mit der kann ich natürlich mich selber anlügen und ich nehme das Beste vom Besten und schicke dir das ein und damit ich mich dann freue, dass ich eine super Energiekonzentration habe, eine super Qualität, aber tatsächlich ist das nicht der Mittelwert. Das ist einmal wichtig. Also was kannst du zur Probenziehung sagen und zum Verschicken?
Ja, also ganz einfach zusammengefasst, die Probe soll natürlich repräsentativ sein für das Material, was ich untersuchen möchte. Also je mehr man sich da bemüht und sozusagen von mehreren verschiedenen Stellen eine Probe nimmt, umso genauer wird das Ergebnis dann werden. Und da ist auch die Frage, nehme ich das per Hand oder habe ich irgendein Probenahme-Equipment, wie einen Probenbohrer zum Beispiel oder einen Heustecher, dann tue ich mir oft leichter und da kann ich auch zum Beispiel gerade mit einem Bohrer kann im Vorhinein auch schon den Silo beproben, wenn er noch verschlossen ist. Also das kann man wieder schön luftdicht verschließen und man weiß bereits im Vorhinein, was erwartet mich. gerade in Richtung Gärqualität zum Beispiel, weil ich da jetzt mehrere Silos zur Auswahl habe und ich habe einen dabei, der ist mir einfach nicht gut gelungen, der pH-Wert ist nicht schön runtergefallen, der ist nicht stabil, dann kann ich den in dem Sommer füttern, weil der wird mir hochgehen dort. Gell? Mhm. Also suche ich mir jenen, der dort am besten hinpasst und dementsprechend wird das schon sehr häufig gemacht, dass bereits im Vorhinein da das Futter aus dem geschlossenen Silo oder geschlossenen Rumpballen entnommen wird. Wenn natürlich jetzt sozusagen kurzfristige Probleme auftreten, dann so plötzlich Zellzahl geht in die Höhe oder die Pferde fangen zu husten oder bei den Schweinen gibt es Durchfälle oder was, dann natürlich, dann nimmt man das Material aus dem offenen Futtersilo und dann nimmt man das von der frischen Anschnittsfläche. Also nicht die abgeregnete oder die ausgetrocknete, sondern man soll da schon 20, 30 cm runternehmen mal. Und wenn frisch runtergenommen worden ist, dann nimmt man es von der frischen Anschnittsfläche. Das Material sollte natürlich auch wieder von mehreren verschiedenen Stellen, Höhen entnommen werden. Also möglichst viel Material herunternehmen in einer Scheibdruckung, sage ich, aber dann durchmischen und da verdurrt nimmt man dann dieses Probenmaterial heraus.
Und was tue ich dann mit der Probe? Die Probe gebe ich dann in ein sehr gutes Plastiksackerl oder in einen Kübel oder wie geht es dann weiter?
Ja, also brauchen tun wir von den feuchten Futtermitteln, also Silagen oder Grünfutter, brauchen wir ein Kilo. Von trockenen brauchen wir ein halbes Kilo circa. Ideal wäre natürlich ein Vakuumieren und das machen inzwischen wirklich sehr viele, weil viele Vakuumiergeräte zu Hause haben inzwischen oder einen Nachbarn hat. In einem Vakuumiergerät, dann kann sozusagen dort am wenigsten passieren. Oder sonst in einer Plastiksackerl luftdicht, dass die Luft gut rausdrucken und luftdicht verkleben. Und dann nochmal in einer Kartonschachtel, eine Schurkschachtel oder sowas rein und den Probenbegleitschirm ein bisschen dazulegen. Und
den findet man auf der Homepage, das werden wir alles gescheit verlinken dann auch bei unserer Plattform, damit man gleich zu dir hinfindet, oder?
Ja, das haben wir auf der Homepage, auf der ersten Seite haben wir die Probenbegleitscheine, gleich da kann man sich das dann gleich herunterladen, ausfüllen. Ja.
Und dann versende ich es mit der Post, muss ich express, muss ich schauen, dass es nicht unbedingt ein Freitag ist, wo ich es aufgib oder vor einem Feiertag?
Ja, es kommt wieder darauf an, was ist jetzt. Wenn ich es vakuumiert habe, ist das Risiko schon wieder geringer. Wenn ich es jetzt nicht vakuumieren kann, gibt es nur einen Plastiksackerl, ganz richtig. Dann wäre es ungünstig oder die letzten Tage vor Weihnachten so auf die Art, wo es vielleicht die Post ein bisschen länger oder der Paketdienst vielleicht ein bisschen länger braucht, ist nicht günstig. Man kann es natürlich auch persönlich vorbeibringen. Alle, die sozusagen in der Umgebung Wieselburg sind oder mal eine Reise haben nach Wieselburg, können es natürlich auch gerne im Labor abgeben, entweder zu den Öffnungszeiten oder wir haben auch vor dem Labor eine Box, wo man die Probe hineingeben kann. Aber ich sage einmal, 90-95% werden mit einem Paketdienst an uns verschickt. Mhm. Also es reicht eigentlich express. Ja, wie gesagt, wenn man es pressiert und man hat Probleme natürlich, dann soll es schon unbedingt am nächsten Tag bei uns sein. Aber meistens geht es ja aus, wenn es übernächsten Tag wäre und es ist vakuumiert, haben wir eigentlich kein Thema. Kein Problem nicht.
Wie geht es dann weiter? Wenn die Probe kommt dann bei euch ins Labor, wird vermahlen, geht in die Analytik und dann kommt das Ergebnis heraus. Wie geht es dann weiter?
Einerseits wird einmal im Labor das Ganze analysiert. Das dauert natürlich ein paar Tage, je nachdem, welche Parameter oder wie viele Analysen man machen möchte. Es wird parallel analysiert, aber trotzdem müssen natürlich einige Schritte von der Trocknung, Vermahlung und dann bis hin zur Datenkontrolle im Labor schon mal die erste Kontrolle mal schon durchgeführt. Dann wird oft auch, wenn irgendwelche Werte nicht ganz plausibel sind, dann man sagt,
ihr macht ja Doppelproben, das ist ja sowieso Standard.
Ja, das ist, trotzdem passen manche Parameter oft in sich nicht. Kann eh sein, weil eben der Landwirt schon weiß, da ist irgendwas komisch, darum hat er sich eingeschickt, die Probe. Und wenn es sozusagen irgendwie in sich nicht stimmig sind, die Werte, machen wir das schon zweites Mal. Das fällt dann natürlich nicht auf. Aber natürlich verzögert vielleicht schon wieder die Analyse um zwei, drei Tage. Und dann kommt das Ganze ins Sekretariat, dort werden dann die Befunde erstellt. Wie gesagt, wir haben eh schon sehr, sehr viel automatisiert auch, dass sozusagen die Hauptparameter dann auch automatisch befundet werden mit Hagelpfeilen und Fußnoten und mit einer schriftlichen Interpretation nochmal dazu nach Orientierungswerten. Und dann kommt es trotzdem nochmal auf meinen Schreibtisch, werden auch nochmal entkontrolliert und dann geht das per Mail gleich mal hinaus. Also man hat es dann rasch im Mailpostfach und dann...
Wenn es nicht übergangen ist?
Ja, ist mir erst die Woche wieder passiert, leider. Ja, ruft die Dame, oder schickt mir schon das zweite Mal die Dame und ja, ist leider passiert leider. Also da muss man wirklich als Spam-Ordner oft hineinschauen. Ja, aber wir schicken es dann relativ zeitnah auch per Post. Mhm. Nur mal mit der Rechnung dann weg. Aber trotzdem, es sind natürlich schon wieder ein paar Tage, die man vielleicht schon vorher reagieren hätte können. Deswegen ist es schon sehr, sehr zu empfehlen, dass man auch die E-Mail-Adresse hinaufschreibt auf den Befund.
Es ist sozusagen so eine Art Befund wie bei der gesunden Untersuchung und du bist praktisch der Doktor, der noch einmal drüber schaut und das ein bisschen interpretiert, oder?
Genau, also wir versuchen so gut wie möglich zu interpretieren anhand von Richtwerten und trotzdem, wenn wirklich jetzt sehr starke Abweichungen sind, dann haben wir auch so eine zwei-, dreizeilige Interpretation dazu, woher, was können Ursachen sein, was können Folgen sein.
Von welchen Futtermitteln soll ich überhaupt, stellen wir uns vor, Milchviehbetrieb, was würdest du dem raten, wäre optimal?
Ja, jetzt muss man natürlich auch schauen, ganz richtig, wirst du sehr wahrscheinlich sagen, dass uns die Kosten auch nicht explodieren, also wir werden bis zur letzten Getreidekomponente alles untersuchen. Quasi muss man immer daran denken, okay, was sind meine Hauptkomponenten mengenmäßig jetzt? Was bringen mir die an Nährstoffen, Mineralstoffen und die muss ich mir anschauen. Da ist natürlich der Klassiker, ist einmal die Grassilage, weil ja die auch qualitativ sehr stark an Inhaltsstoffen variieren kann. Also da ist es wirklich, gerade wie es jetzt ist im Frühjahr, erster Schnitt, eine Woche später geerntet, warum auch immer, weil es Wetter nicht passt oder was, kann man natürlich da gleich deutlich abweichen mit den Inhaltsstoffen, weil es durch die Entwicklung sehr rasch geht. Es ist was anderes, wenn ich sage, einen vierten Schnitt zum Beispiel im August oder September, je nachdem, wo man zu Hause ist, der verändert sich nicht mehr so stark. Gell? Also immer daran denken, okay, was waren für Witterungsbedingungen oder Erntebedingungen und auch das schon beobachten, wie könnten daraus die Inhaltsstoffe sein. Gerade die Güllewirkung zum Beispiel, hat es im Frühjahr geregnet, war der Boden warm, dann wird ja andere Stickstoffwirkung und einen anderen Eiweißgehalt im Futter drin haben, als wenn ich jetzt da ganz extreme Bedingungen hätte. Also immer wieder ein bisschen mitdenken, wie waren die Bedingungen und dann ist es sozusagen dann die Wahl, ob ich dieses Futter untersuche. Also ein erster Schnitt sollte eigentlich schon generell untersucht werden, weil der einfach, wie gesagt, mit der Qualität sehr, sehr schnell sich verändern kann.
Und meistens eine Hauptkomponente am Betrieb ist.
Genau, oder? Und auch von mengenmäßig, ja. Man hat es ja auch wieder gesehen, die was schon geerntet haben, Riesenfuttermengen oft beim ersten Schnitt. Der zweite ist dann oft qualitativ noch eher so notreif, muss man sagen. Also da will die Pflanze noch mehr einen Stängel machen. Das ist auch sehr extrem. Und hintausse dann bei den dritten, vierten, fünften Schnitt oder wie viel man dann hat, dort kann man nachher oft oder wird eh oft dann zusammengepult, weil wenn man mehrere Schnitte in einem Silo beisammen hat, die kann man eh wieder zusammen auch untersuchen, sofern sie auch halt in diesem Verhältnis gefüttert werden. Also wenn die alle miteinander in Mischung reinkommen, dann kann ich die auch gleichzeitig analysieren. Was anders wäre, dass ich sage, okay, der vierte Schnitt geht an die Kühe und der fünfte geht an die Kalbinnen und darf ich es natürlich nicht mit untersuchen, weil sonst kann ich eine Ration nicht machen.
Bei den Silagen ist vielleicht auch wichtig, dass ich die Probennahme nicht zu früh mache, dass das Futter nach Möglichkeit fertig vergoren ist, oder?
Ja, also wir sagen prinzipiell einmal 3 Wochen, dann wird eine gute Silage schon fertig sein, eine schlechte ist in 8 Wochen wahrscheinlich auch noch nicht fertig. Aber anderer Zugang ist nur, dass ich sage, okay, circa 3 Wochen vor Verfütterungsbeginn. Das ist auch von mir die Empfehlung, oder gerade beim Heu zum Beispiel, dass ich sage, wenn ich jetzt schon, okay, die eine Futterscharge wird es schon zu Ende gehen, dass ich dann sozusagen kurz bevor ich dann die 3 Wochen, bevor ich dann verfüttern beginnen möchte, dass ich es dort untersuchen habe, dann habe ich wirklich den aktuellen Zustand. Weil, wie gesagt, du hast es eh richtig schon angedeutet, wenn ich jetzt ganz zeitig nach der Ernte analysiere und dann ist aber der pH-Wert nicht weit genug hinuntergefallen, also die Silage ist nicht stabil, dann verdirbt man die während der Lagerdauer und dann habe ich nicht dieses Ergebnis, was ich eigentlich dann bei der Fütterung habe.
Bei Silagen macht sie ja auch gern die Gärsäuren mit. Schaut sich auch den Stickstoffabbau an, also das Rohprotein abgebaut und nicht. Das heißt, da kann man schon sehr viel herauslesen, ob was schiefgegangen ist oder ob es gut gegangen ist. Wo sind so die Hauptprobleme, die wir auf den Betrieben oft finden in dem Bereich
Silage? Ja, wir haben zum Glück in Österreich wirklich die Mentalität, dass sehr viel in Richtung Gärqualität untersucht wird. Also da sind uns die Nachbarländer oft wirklich neidisch, was wir an Gärqualität untersuchen. Und das, da kann man halt wirklich auch die Futtereignung, die Stabilität oder die Eiweißzersetzung, wie schon gesagt, oder auch die Clostridienbelastung haben wir jetzt auch neu im Programm, dass man sich die ja anschauen kann. Der Klassiker ist Buttersäure durch Clostridien eben, der pH-Wert fällt nicht schnell und nicht tief genug hinunter. Und wie ich zuerst schon ein bisschen angedeutet habe, wenn der nicht tief genug hinunterfällt, dann leider ist die Silage nicht stabil und die Clostridien können weiter wachsen. Also Buttersäure ist wirklich ein Thema, das nach wie vor brennt, obwohl wir schon viele Jahre Empfehlungen machen draußen, trotzdem wir werden leider im Durchschnitt, muss ich sagen, nicht besser. Natürlich auf Einzelbetriebsbasis immer wieder, aber wir haben da leider, vor allem der erste Aufwuchs, viele, viele schlechte Qualitäten, leider. Gell? Mhm. Also da ist noch wirklich viel zu machen und da kann wirklich, gerade durch die Gärqualitätsanalyse, kann man im Einzelbetrieb wirklich sehr, sehr viel herauslesen. Also da kann man sich die Erntetechnik dann auch im Telefonat im Nachhinein nochmal durchdenkt, wo kann der Fehler sein. Also da kann man wirklich noch viel, viel herausholen. Eiweißzersetzung haben wir schon gesagt, pH-Wert, Milchsäure, Essigsäure, Buttersäure, diese oder auch Ethanolgehalt, da sind oft wirklich ganz, ganz schiefe Ergebnisse dabei.
Wie schaut es beim Heu aus?
Beim Heu haben wir die große Herausforderung, dass direkt unmittelbar nach der Einlagerung, also vom Feld herein, es wird in den Rumpeln oder Lose gelagert, dass dort noch viel Wasser am Lager in den ersten Stunden und Tagen wegtrocknen muss. Und das wissen viele nicht oder vergessen viele. Und wenn das aber nicht schnell genug passiert, dann kommt es zu Verpilzungen. Und da haben wir leider auch, wir sehen es ja durch unsere Projekte, die wir machen, eben mit Reinhard Resch von Kumpenstein, doch auch bei vielen topgeführten Betrieben auch Probleme. Also es ist nicht immer, dass man sagt, ich habe es heraus, wie das geht, sondern da kann die Witterung nach der Einlagerung, was da regnet, kann es einfach nicht wegtrocknen oder die Ballen zu fest gepresst. Also da haben wir doch auch
Baustellen.
Baustelle, schön gesagt, irgendwo ja, 10-20% der Heuproben, wo man sagt, die sind eigentlich sehr stark verpilzt, da man sich da ja, in der Fütterung eigentlich gar nicht mehr so gut geeignet sind. Dann.
Die sind sowohl für die Tiere nicht optimal als auch für den Bauern und für die Bäuerin, weil das staubt ja dann auch und das atmet man ja mit ein, oder?
Ja, das ist genau das mit der Lunge. Beim Pferd ist, sagt man, die Aspergillose, beim Menschen ist es ja dann die Pharmalunge oder die Staublunge, die sich mit den Jahren dann entwickelt, wenn man immer wieder so Sporen einatmet und dann allergisch wird auf das.
Wenn wir in den Bereich Monogastria schauen, Schwein, Geflügel, was kannst du da so von der analytischen Seite her uns mitgeben? Du machst ja Analysen von Fertigfuttermischungen, von Einzelkomponenten, ihr macht toxinanalytische Geschichten. Was kannst du uns da mitgeben?
Mhm. Wir in Österreich haben ja doch relativ viele Maiskornsilagen auch oder Musmais oder Ganzkornsilagen. Da ist ein ziemlicher Jahreseffekt zum Beobachten. Also da gibt es Jahre, wo wirklich sehr gute Gärqualitäten erzielt werden und dann haben wir wieder Jahre, wo sehr, sehr viele Hefen drin sind. Gell? Mhm. Wo praktisch auch wieder die vielleicht vom Feld her schon sehr viele Hefen drauf sind oder auch die Gärung wieder nicht ausreichend gut funktioniert. Also immer feuchtes Material ist immer das Risiko, wie gesagt, in Richtung Fehlgärung. Bei den trockenen Futtermitteln haben wir natürlich auch wieder beim Getreide nach der Einlagerung unmittelbar das ganze Thema Verpilzung. Vor allem, wenn ich jetzt nicht trocknen kann oder keine Säurebehandlung machen kann oder nicht ausreichend gut mache. Oder, aber auch interessanterweise ist mir heuer ein paar Mal im Frühjahr untergekommen, dass es war irgendwo Februar, plötzlich mehrere Leute hintereinander angerufen haben, dass plötzlich am Kernelhaufen oder am Körnermais plötzlich wieder Aktivität war, also Kornkäfer oder Temperaturerhöhung. Also man muss schon auch nach dem Winter, wenn es wieder ein bisschen warm wird, aufpassen, dass dort nicht gärt wird. Sonst für die Toxine, auch dort wieder ein relativ starker Jahreseffekt. Zum Glück sehr, sehr viele Proben schön, aber trotzdem immer wieder auch extreme Ausreißer dabei. Also auch immer wieder die Tiere, sind wir eigentlich wieder dort, Tiere beobachten und wenn es halt irgendwie was nicht ganz passt, also sie kriegen durch, weil sie fressen das nicht ganz gern. Heute Vormittag habe ich einen Geflügelbetrieb zum Beispiel gehabt, der hat mich angerufen, die Tiere selektieren den Soja aus, weil Soja kuchen jetzt aus.
Das heißt, die lassen den über?
Die lassen den über, interessanterweise, ja. Also
An sich eiweißreiches Futtermittel wird sehr gerne gefressen.
Ja, tut man dann im Vorhinein oft schon eine halbe, dreiviertel Stunde am Telefon tüfteln, wo das alles herkommen konnte und was man untersucht dann natürlich, welche Parameter. Also zum Glück haben wir, wie gesagt, sehr, sehr viele gute Proben, aber trotzdem, man darf sich nicht verlassen, dass man es immer im Griff hat, das Ganze.
Pferdebereich ist auch ein Thema, kriege ich mit bei dir. Du hast ja sehr viele Vorträge in dem Bereich gehalten und habe ja schon manche gehört. Was kannst du den Pferdehalterinnen und Pferdehaltern so mitgeben?
Ja, da wächst das Interesse an den Futteruntersuchungen. Natürlich, ja, die Leute wissen inzwischen, dass es uns gibt, zum Glück. Und wir können ihnen wirklich sehr, sehr gut weiterhelfen. Da haben wir einerseits die Nährstoffe, was da sehr interessiert, ist natürlich der Zucker oder Fructan können wir jetzt auch mit einem Partnerlabor jetzt schon anbieten. Aber natürlich wieder das große Thema Verpilzung. Also das ist eigentlich Standardanalyse, die Nährstoffe mit dem Zucker und die Verpilzung, weil halt die Pferde doch alt werden, dementsprechend viele Jahre verpilztes Heu aufnehmen können und dann irgendwann, wie gesagt, dann sind sie allergisch und dann reagieren sie. Und da, wie gesagt, freut mich, dass das Interesse hier geweckt wurde. Und da können wir aber auch zum Beispiel auch weiterhelfen in Richtung Reklamation. Wenn man was geliefert bekommt und die Tiere reagieren drauf, da haben wir unsere mikrobiologischen Orientierungswerte. Und wenn man da was gekriegt hat, das aber keinen Futterwert mehr hat, dann kann man das relativ schön auch wieder reklamieren.
In welche Richtung geht's in Zukunft, also in der Analytik? Also du hast uns ja deine Analysemöglichkeiten erzählt. Wir wissen auch, dass es durchaus auch Phasen in Österreich gegeben hat, wo wir Proben nach Amerika geschickt haben, wo schnell analytische Methoden angepriesen worden sind mit fraglichen Ergebnissen. Wie geht's dir da damit, mit diesen Schnelltests?
Ja, die Schnelltests, du sprichst jetzt an die ganze Nieranalytik.
Ja, Nahinfrarotanalytik. Das heißt, ja, im Prinzip wird das Futter mit Licht, mit Wellen beschossen und dann reflektiert es. Und die Reflexion wird gemessen und aus Eichgleichungen wird dann der Wert geschätzt, sozusagen.
Also wir bieten es auch an. Wir haben dieses Gerät, aber wie es bei uns war, haben wir das 10 Jahre, bevor wir das 2014 dann umgesetzt haben, dass wir es anbieten, haben wir das Gerät bereits 10 Jahre im Vorhinein mit Daten gefüttert. Also man kann sich das so vorstellen, wir analysieren das Futter nasschemisch, dann kommen Werte heraus. Und gleichzeitig ist das Futter gescannt worden mit Infrarot und dann hat natürlich die mit Mathematik und Computer, die können das natürlich sagen, okay, wann die Osteoproteingehalt und das Wellenspektrum dazu, das wird verglichen und dann kann man jetzt sozusagen im umgekehrten Weg jetzt aus dem Wellenspektrum die Inhaltsstoffe daraus schätzen. Das heißt, wissenschaftlich sagt man halt schätzen dazu. Das hört sich vielleicht ein bisschen blöd, aber also wir dann jetzt nicht würfeln oder schätzen, sondern es ist einfach eine Ermittlung jetzt der Inhaltsstoffe aus dem Infrarotspektrum. Und wir haben sozusagen für die Grundfuttermittel, Grassilagen, Maissilagen, Heu, Maiskornsilagen haben wir eigene Kalibration für österreichische Futtermittel. Und da sind wir wirklich auch sehr stolz, weil natürlich gerade in Österreich natürlich sehr, sehr große Unterschiede gibt. Denken wir nur an die intensiven Gebiete wie Amstetten zum Beispiel bis hin Obergurgel oder irgendwo 2000 Meter Seehöhe. Also wir wirklich sehr, sehr große Unterschiede und dementsprechend ist unsere Kalibration auch sehr gut und stabil. Und das ist genau jetzt die sozusagen die gewissenhafte Arbeit jetzt des Anwenders. Es gibt gibt Mitbewerber auf dem Markt, die es auch anbieten. Also eigentlich jetzt inzwischen eigentlich muss man sagen Standard. Wir könnten auch die ganzen Analysen gar nicht nasschemisch alles machen. Es würde Kapazitäten und auch von Kosten nicht gehen. Also es wird von den Grassilagen wird schauen, werden 75-85% werden über Infrarot analysiert. Aber trotzdem muss ich dazu sagen, dass bei uns ca. 20% der Proben, die als Infrarot beauftragt werden, trotzdem einige Parameter nasschemisch im Hintergrund untersucht werden, kriegt man nicht mit, wird auch nicht verrechnet, aber einfach zu unserer Absicherung, wieder wie wir es zuerst gehabt haben, die Parameter sind komisch, extrem, passt in die Kalibration vielleicht nicht hinein und wir haben da schon einen sehr großen wir wollen da schon sehr, sehr genau bleiben in diesem Bereich, was oft in anderen Bereichen nicht gemacht wird. Also da muss man schon aufpassen, dass wirklich diese Ergebnisse, die herauskommen, wirklich auch blasig geprüft werden. Wir haben da auch vom Gerät her selbst haben wir so einen sogenannten Global Hood, der uns schon sagt, wie kann er das schätzen mit der Eichung, aber trotzdem muss man trotzdem immer wieder selbst nur mal drüber nachdenken, ob diese Werte stimmig sind. Und da gibt's halt leider auch Kalibrationen, die man sich kaufen kann, kommen von irgendwo her. Wir haben es voriges Jahr zum Beispiel mit Getreide probiert. Haben uns eine Kalibration gekauft, bin leider nicht zufrieden mit der Genauigkeit. Also da werden wir diese Infrarotmessung sehr, sehr vorsichtig angehen. Also wir werden da dann noch viele eigene Analysen drauflegen und dann noch einmal die Kalibration verbessern. Also man muss da schon aufpassen, wo die Kalibration herkommt. Wie gesagt, unsere Dauerwiesen sind was anderes, wie wenn ich sage, ich habe da irgendwo einen Weidelgras-Reinbestand.
Ja, oder ich bin in der USA und schicke die Probe in ein Labor in den USA mit einer komplett anderen Kalibration.
Ja, da muss man wirklich gut aufpassen. Und vor allem muss auch die Analytik dann abgestimmt sein. Also, ist ja in Gumpenstein geprüft worden, glaube ich, da mit Energiegehalte. Okay, da muss ich auch mit so einem Rationsprogramm dann rechnen, dass das dann abgestimmt ist auf dieses System.
Du bist ja forschend tätig. Ihr macht ja immer wieder, es gibt Heuprojekte, es gibt das Silageprojekt. Reinhard Resch hat auch einige Podcasts schon oder macht auch regelmäßig Podcasts zu dem Thema. Wie bist du da eingebunden?
Ja, wir sind über die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Grün- und Viehwirtschaft sind wir da intensiv vernetzt. Also alle, in dem Fall unsere ÖAG-Gruppe, die Fütterungsreferenten aus allen Bundesländern und dann mit Fachexperten von Gumpenstein wie der Dr. Georg Derler oder Reinhard Resch, die uns auch da hier fachlich beiseite stehen. Und da machen wir immer wieder so Projekte und ausgewertet wird das statistisch dann über Reinhard Resch. Wir tüfteln natürlich im Vorhinein mit Fragebögen und welche Parameter machen wir.
Verdichtung, Zuckergehalt, Schwefel waren Themen, alles solche Sachen,
ja,
oder?
Ja, man sucht sich immer wieder Schwerpunkte heraus und da kann man auf der Homepage vom Raumberg Gumpenstein kann man sich da wirklich die vielen Ergebnisse schon herauslesen, auch wir auf unseren Homepages oder anderen Fachmedien versuchen wir das Ganze natürlich auch breit zu streuen. Und gerade, wie du geredet hast, der Schwefel ist das letzte Kind jetzt. Vor ein paar Jahren haben wir die ganzen Clostridien-Thematik herausgearbeitet. Silemittel-Einsatz, Gülle-Applikation haben wir schon sehr, sehr viele Fachbereiche da durchgearbeitet.
Verdichtung war ein Thema. Schnittlänge, solche Sachen, all das sind Bereiche, wo ihr aus den großen Datensätzen was herausarbeitet und das multipliziert ihr dann wieder und gebt es den Bauern und Bäuerinnen wieder mit, um sie zukunftsfit zu machen, oder?
Genau, dass man halt wieder daraus lernt und fürs nächste Jahr dann bald den hat, wo man ansetzen kann, dass man wieder besser wird.
Welche Tipps würdest du abschließend den Bäuerinnen und Bauern mitgeben, wenn du ein Milchviehbetrieb bist, wo soll Wert draufgelegt werden? Wo siehst du die größten Stellschrauben? Ein gutes Futter und Grundfutter ist die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg zu haben.
Wichtig ist, dass man, wenn man jetzt eine Futteruntersuchung macht, daraus auch lernt. Also okay, nicht einfach den Zettel nehmen, okay, naja, passt schon, sondern mit diesem Zettel zum Futter nochmal gehen, okay, jetzt ist dieser Trockenmassegehalt herausgekommen bei der Untersuchung, dann schaue ich mir das Futter an, okay, das Druck ist zwischen die Hände einmal zusammen, wie fühlt sich das an? Kommt da was aus oder nicht zum Beispiel? Gell? Dann, wie riecht es für die Gärsäuren? Aha, okay, Essig, rieche ich den Essig, rieche ich das Ethanol, Buttersäure, leider haben wir das Thema, dass wir auch Buttersäure haben, die eben nicht riecht, also von dieser Seite geht das leider nicht so einfach. Aber Ammoniak zum Beispiel, rieche ich das, wie rieche ich das, auch von der Struktur her, Rohfaser, Gerüstsubstanzgehalte, wie schaut das Material aus? Dann weiterdenken, okay, wie war das bei der Ernte jetzt? Wie stark habe ich das angewöcht, wie lange habe ich das liegen lassen, wie hat das Material vor dem Schnitt ausgeschaut, war das schon im Ehrenschieben schon weit heraus? Einfach das beobachten. Und dann mal das nächste Mal wieder was untersuchen, lasse ich es wieder und mit der Zeit lernt man. Und gerade, da haben wir ja gerade sehr, sehr viel Erfahrung, gerade mit Arbeitskreisbetrieben zum Beispiel, gerade im Arbeitskreis Mühe oder auch in Rindermast machen wir jährlich unsere Silagevergleiche. Wir sitzen sie zusammen, tüfteln, da hat wieder woher was Neues ausprobiert und ich habe ein neues Gerät oder ich habe was also anderes Silimittel ausprobiert. Da wird fachgesimpelt und das ist interessant, da sind Leute dabei, die sind schon über 20 Jahre beim Arbeitskreis und die sind mit voller Euphorie dabei und tüfteln noch immer weiter, wo kann ich nur was weitermachen, weil sie sehen, es rennt nicht immer von selber, 3 Jahre geht's gut und im 4. Jahr von mal hat's wieder irgendwas. Und dementsprechend, wie gesagt, immer wieder daraus lernen. Wir versuchen das mit unserem Befund sozusagen bestmöglich zu interpretieren, aber trotzdem einfach auch das Futter damit bewerten. Und das hilft natürlich auch, wenn ich sage, jetzt habe ich mal vorher Charge nicht untersucht, dass ich das trotzdem möglichst genauer interpretieren kann oder einschätzen kann, die Qualität.
Okay. Ja, du hast uns sehr viele Tipps mitgegeben und auch in das Labor mitgenommen. Ihr seid sozusagen das einzige offizielle größere Labor in Österreich, kann man so sagen, das routinemäßig für die Bäuerinnen und Bauern Analysen macht. Ihr seid gut mit der Forschung vernetzt. Ich wünsche euch und dir persönlich für deine weitere Arbeit alles Gute. Wir brauchen es dringend. Gerade das Beispiel Eichkurven, Schnellanalytik, zeigt ganz deutlich, wie wichtig es ist, wenn wir in Österreich was Eigenes dazu haben und bauen, auch wenn man weiß, dass wir ein vielfältig zusammengesetztes Grünland haben. Also wir haben ja Dauergrünlandflächen, wo ganz viele Orten unterschiedlichste drinnen sind und da braucht es gute Eichkurven zum Beispiel.
Unbedingt, ja.
Na gut, ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du Zeit gehabt hast, uns mitzunehmen ins Labor Rosenau. Wir verlinken einige Schwerpunkte für euch, auch die ganzen Broschüren und auch das Begleitschreiben. Also schaut auf der Homepage vorbei, wenn ihr Proben zum Einschicken habt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen, wenn er Ihnen gefallen hat. Es sind sehr viele Podcast-Episoden dabei, die sehr, sehr interessant für Sie sein werden. Hören Sie dort auch hinein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei Agrarseins Wissen Kompakt, der HPLV und bei Kumpenstein.
Auch von mir auf Wiedersehen und alles Gute. Dankeschön.
Raumberg Kumpenstein.